Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Es gibt einen neuen Weltmeister und er heißt Finnland. 1-0-Sieg im Finale in der Verlängerung gegen die Schweiz. Ja, und das Märchen hat kein Happy End aus Schweizer Sicht. Aber irgendwie passt das auch in die Geschichte, dass die Finnen dieses Spiel gewonnen haben. Auf der Tribüne im Zürcher Stadion. Bernd Schwickerath, ziemlich leer da um dich rum.
Grüß ja, dich. Ich bin so ziemlich der Einzige, um mich herum wird aufgeräumt. Guten Tag erstmal. War das nicht schon mal? War das nicht bei dem Deutschlandfinale oder war das vorher bei dem finnischen Finale? Dafür erinnere ich mich, dass wir gerade die Situation schon mal haben, dass ich dann auf der Tribüne saß, während um mich herum alles aufgeräumt wurde. So habe ich ja, so habe ich es ja am liebsten, hätte ich gesagt. Und ja, dann haben wir gequatscht.
Ich warte bloß darauf, dass irgendjemand von rechts oder links kommt und so eine Hand rein und zieht dich am Ohrwaschel so raus und dann ist
ja, hier sind aber auch so vorbei. Fernsehstudios, die abgebaut werden. Also ich glaube, ein paar Minuten habe ich noch. Das ist nicht okay. Das Problem. Aber es ist immer wieder faszinierend, ne, wie hier eben noch alles gekocht hat und dann 20 Minuten später ist hier einfach Feierabend. Hier ist alles weg. Also die Banden werden gerade schon abgebaut. Diese komischen Autos, die hier immer bei Weltmeisterschaften in der Ecke stehen, werden gerade aufs Eis gefahren, damit diese Podeste, wo die Autos draufstanden, schon mal abgebaut werden können. Das geht alles so schnell immer. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber reden wir mal über das Spiel. Also, ja, drittes Finale in Folge für die Schweizer. Drittes Mal kein Tor geschossen. Da haben wir, glaube ich, schon ne, die große Lösung, warum die Schweizer es nicht schaffen, über die Ziellinie zu gehen.
Sehr gut analysiert. Ohne Tor kannst du kein Finale gewinnen. Ja, du brauchst eines. Und wenn es dann in der Verlängerung ist, im 3 gegen 3, 0-2 vor 2 Jahren gegen Tschechien, auch lang stand es da 0-0. Letztes Jahr in der Verlängerung verloren mit 0-1 gegen die USA und jetzt auch wieder mit 0-1. Ja, klar, du brauchst dieses Tor. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben ein super Turnier gespielt. Im Finale dann auch irgendwie ihre Meister gefunden. Finnland war gut eingestellt. Das war, finde ich, ein Finale von zwei Mannschaften, die zu Recht da einfach standen. Das hast du gesehen in diesem Endspiel. Das war natürlich nicht spektakulär. Genau, aber es war jetzt nicht spektakulär, aber also beide haben genau gewusst, was sie tun. Haben auch die Stärken des Gegners rausgenommen. Finnland halt wieder enorm diszipliniert, defensiv gut. Ja gut, aber andererseits kann man es dann auch runterbrechen, vielleicht auf diese 2 Minuten zu Beginn des zweiten Drittels, als die Schweizer doppelte Überzahl hatten, für fast volle 2 Minuten und da eigentlich fast gar nichts zustande gebracht haben. Und wenn es nicht mal in doppelter Überzahl klappt, dann mit Torchancen und mit Toren, dann, ja, wie willst du sie schießen?
Ja, vor allen Dingen nicht nur doppelte Überzahl. Wir reden über eine doppelte Überzahl bei frischem Eis, einer komplett ausgeruhten Mannschaft, die gerade aus der Kabine kommt und dem langen Wechsel für die Gegner. Also, wenn du da noch nicht mal irgendwie eine vernünftige Torchance hinkriegst, fand ich ganz komisch. Also klar, der Puck ist auch zweimal bitter so über die Kelle gesprungen und dann war er raus aus dem Drittel. Aber es gab auch Situationen, wo ich dachte, so, jetzt mal ein bisschen schneller, jetzt mal ein bisschen schießen. Und irgendwie kam es mir so vor, als wüssten die gerade nicht so, was sie tun sollen. Und das hat sich dann natürlich gerecht.
War es dann doch irgendwie so ein bisschen in dem Moment, dass die Situation doch zu groß war? Also das habe ich mir da gedacht dann. Mhm. Also weil ich mir gedacht habe, okay, die kommen jetzt raus. Und da, also du musst ja da ein Tor, also du musst zumindest eine große Chance dir irgendwie erspielen. Ob du ein Tor schießen musst, mein Gott, wenn der Schuss da nicht reingeht, okay. Aber du musst dir eine große Chance erspielen. Das war alles so ein bisschen beliebig einfach. Und du hast ja gesagt, du hast in der Drittelpause ja dieses Powerplay, was ich 10 Minuten, Viertelstunde besprechen können, was du da machst oder die Spieler unter sich, ja, und hast einfach diesen Restart, bist frisch, kommst raus aus der Kabine, kannst dich drauf konzentrieren, drauf fokussieren und dann sowas. Und ja, da habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, vielleicht ist dann doch irgendwie der Druck jetzt da, weil sie jetzt wissen, jetzt müssen wir es eigentlich machen und jetzt können wir tatsächlich uns dieses Spiel ziehen.
Ja, wobei ich das im ersten Drittel eigentlich noch mehr hatte, dieses Gefühl. Also da waren die Finnen ja ganz klar besser. Wir reden da über 15-6 Torschüsse für Finnland. Klar, lag natürlich auch an Überzahlspielen. Aber ich fand einfach, die Finnen waren frisch. Die haben sich bewegt. Die haben, wie gesagt, dem Motto, ja, ist uns ja egal. Ihr habt ja den Druck, ihr habt ja hier die Heim-WM und ihr habt ja immer die Finals verloren. So kam mir das vor. Und die Schweizer haben echt ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann, finde ich, waren sie aber im zweiten Drittel klar besser. Nämlich nach dieser doppelten Überzahl, finde ich, haben sie das Spiel total übernommen. Hatten hier wirklich mehrere ganz gute Chancen. Da mussten die Finnen dann noch so mal so 2-3 Eis nehmen, weil die Schweizer sich vorne festgesetzt haben. Da haben sie auch, finde ich, körperlicher gespielt. Rochette hat einen Check gesetzt, Meier hat einen Check gesetzt. Das hat die Finnen dann auch ein bisschen beeindruckt. Dann wussten die auch nicht mehr so ganz, was sie machen sollen. Und letztes Drittel fand ich dann eigentlich wieder ausreglichen mit leichten Vorteilen für Finnland. Also es war eigentlich ein 50-50-Spiel. Und das hat man ja auch, in der Verlängerung gemerkt, dass dann zum Beispiel, dass dann erst die eine Mannschaft den Pfostenschuss hat, also Puljujärvi, und dann auf der anderen Seite, wer war es noch? Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt für die Schweizer den Pfostenschuss hat. Doriat, genau. Der war ja abgefälscht so an die Latte. Also geht der 2 Zentimeter tiefer, dann reden wir jetzt auch ganz anders drüber, ne? Dann reden wir gar nicht darüber, dass der Druck so groß war. Aber man muss halt trotzdem festhalten, es war die Riesenchance, du hast die komplette Halle hinter dir, du hast die Erfahrung aus den vorherigen Turnieren und trotzdem bekommst du es wieder nicht hin. Und dann muss man sich natürlich schon fragen, ist es einfach auch Glück und Pech dann bei solchen Momenten oder fehlt irgendwas? Und wir haben kurz mit Timo Meier drüber reden können, aber die richtige Antwort hat er auch nicht. Könnt ihr mal kurz hören.
Ich glaube, wir haben vieles gut gemacht, über 60 Minuten, über die Overtime. Vielleicht nicht genug, zum den Puck über die Linie zu bringen. Und das ist extrem bitter. Aber ja.
Tut's noch mehr weh, was zu Hause ist?
Ja, ich meine, jetzt zum dritten Mal im Finale. Ja, es ist extrem scheiße.
Ja, was soll er auch groß sagen, dann nach so einem verlorenen Finale, ja. Logisch lag es auch daran, dass wir kein Tor geschossen haben, ja, aber da kann er auch nur sagen, ja, stimmt, wir haben kein Tor geschossen. Irgendwie war es dann bei allen natürlich komplette Leere, Ratlosigkeit. Ja. Ich meine, Romagnosi ist dann noch zum MVP ausgezeichnet worden, auch völlig zu Recht, finde ich. Ich habe ihn auch gewählt.
Ich habe ihn auch gewählt.
Genau, und was willst du da machen? Ja? Kriegst erst die Silbermedaille, dann kriegst du den Pokal da auch noch, dann kriegst du diesen MVP-Pokal und weißt halt, okay, ich habe halt wieder ein Finale verloren. Oder Nino Niederreiter, der jetzt 5-mal Silber geholt hat bei Weltmeisterschaften, wieder das Finale verloren hat. Also,
du hast diese Lehre auch wirklich gemerkt, ne? Also es war jetzt gar nicht so, dass die Leute irgendwie auf dem Boden lagen oder so, sondern die saßen alle auf der Bank und haben alle den Kopf nach unten gehabt. Und das Publikum war auch komplett still. Also es gab keine Pfiffe oder irgendwas oder erst auch gar kein aufmunternder Jubel. Es war einfach Totenstille in der Halle. Klar, hier waren, sag ich jetzt mal, 200 Finnen verteilt irgendwie im Stadion. Die hast du natürlich dann schon gehört und die finnischen Spieler hast du gehört. Aber alleine, ich sitze ja hier ganz unterm Dach, dass ich die finnischen Spieler gehört habe, sagt ja schon, wie ruhig es war. Also es war wirklich Schockstarre beim Publikum. Es ist auch niemand nach Hause gegangen. Also klar, Einzelne. Aber die Halle ist voll geblieben für bestimmt noch 10 Minuten. Und dann hat so langsam der erste Fangesang wieder angefangen, so ein bisschen trotzig. Aber das war jetzt, hat bei weitem auch nicht jeder mitgemacht. Klar, die Leute sind dann wieder aufgestanden, haben nochmal so applaudiert, aber ja, nicht so euphorisch applaudiert. Jetzt gar nicht, nee, jetzt erst Rechtsstimmung, sondern es war eher so, ja, komm, dann sagen wir nochmal ein letztes Mal Danke für das Turnier. Und die Mannschaft ist trotzdem, hat gar nicht reagiert, ist trotzdem noch minutenlang sitzen geblieben. Und dann ist er halt irgendwann aufgestanden und hat sich dann an der blauen Linie aufgestellt. Aber ja, hier war halt wirklich Schockstarre. Also ich glaube, alle haben das Gefühl gehabt, jetzt ist es soweit. Das ist unser Turnier, das ist unser Finale.
Ja, also ich denke auch, dass sich viele das einfach anders ausgemalt haben, wie dann die Momente nach dem letzten Schuss sind oder nach der Schlusssirene, nämlich dass die Schweiz halt einfach die Goldmedaille feiert und diese Party weitergeht, die jetzt einfach über 2 Wochen lang gelaufen ist mit Gesang und Jubel und endlich der Goldmedaille. Und wenn du dann einfach so rausgerissen wirst aus dem Traum, ist es natürlich auch verständlich, dass die Stimmung entsprechend am Boden ist. Ja. Aber ich kann es jetzt auch gar nicht weiter groß irgendwie analysieren. Ich meine, ich fand trotzdem, es war klar wenig Tore, zu wenig. Also ja, 1-1 oder 2-2 nach 60 Minuten wäre schon besser gewesen. Wir können jetzt wieder diskutieren, unwürdig natürlich 3-3 Verlängerung. Hey, ja, haut mir ab damit, aber haben wir auch schon 1000 Mal gemacht. Ja? Also das ist einfach Quatsch, dass du da 3-3 spielst und ja, dann einfach eine Einzelaktion oder einen Schuss, der hat mal rutscht von Helenius, gut war, gut gemacht. Ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass er sagt, das war halt super rausgespielt oder so. Einfach halt mal einen geschlagen und das kann auf der anderen Seite genauso passieren und der Glücksfaktor ist da einfach hoch. Aber ich kann es auch nicht weiter.
Wobei ich sagen muss, kein einziger Schweizer, genau wie schon bei Olympia, kein einziger Kanadier hat das irgendwie darauf geschoben. Die haben alle gesagt, das sind die Regeln, wir kannten die Regeln, so haben wir gespielt, sie haben halt verloren. Und wir hätten es auch gewinnen können. Und ist ja auch so, wie gesagt, der Schuss von Riad geht ja an die Latte, ist der drin, wird sich ja auch keiner über 3x3 beschweren, ne? Oder 3x3.
Ja, nee, aber es ist also, warum solltest du dich dann nur über das Format beschweren? Du weißt ja vorher, dass es so ist. Und wenn du es nicht spielen willst, dann musst du es halt vorher entscheiden. Das muss man auch sagen.
Das haben jetzt haben wir sehr viel über die Verlierer gesprochen. Wir müssen auch mal über die Sieger reden. Ne? Also die Finnen dürfen wir ja nicht vergessen. Da hatten die ihre Hochphase so in dieser kurz nach oder so um die Corona-Zeit rum quasi. Und dann waren die letzten 3 Jahre ja nicht mehr so doll. Und auch wir haben ja schon gesagt, ist das noch so auf dem Aufsteigen? Ach, das finnische Eishockey auch weniger Draftpicks. Und die U-Nationalmannschaften gewinnen auch nicht mehr ständig. Aber muss sagen, bei Olympia haben sie schon stark zurückgeschlagen mit Bronze ohne Barkov. Und jetzt wieder Gold geholt. Also die Finnen sind wieder absolut da. Und was sie halt auszeichnet, völlig egal, was es für eine Mannschaft ist, ob das jetzt wie 2019 in der Slowakei so eine fast reine Ligamannschaft ist oder ob es eine reine NHL-Mannschaft ist, wo jetzt sowas gemischt ist. Sie kriegen es immerhin, das zu haben, was die deutsche Mannschaft zum Beispiel nicht hat, nämlich die Identität. Und da können wir mal Olli Mettel zu hören, mit dem habe ich gerade genau darüber gesprochen.
I remember when I got in, I was 19 years old and we had the older generation with Solani, Koivu and and they kind of instill that in within you, and like how you leave your ego out and you honestly do your job. You play the team game, and I think whenever you come here, you're trying to keep that culture going, like keep it progressing to young guys, and I think that's why it's so awesome here. Like, you come here, it's nobody really thinks about themselves. It's all about the team, and it's always a special group. It doesn't matter who's in here, but it just feels so special.
Ja, da sagt das, ne? Wir haben es beigebracht bekommen von der alten Generation, von dem Selene, von dem Koivu. Die haben uns gesagt, völlig egal, wie groß der Name ist, alle müssen nur Team spielen. Und wenn das so große Namen sagen, dann hörst du, glaube ich, nochmal extra zu, ne?
Ja, und jetzt in dieser Mannschaft, natürlich sind da absolute Weltstars mit dabei, ne? Wie gerade die erste Reihe mit Barkov und Granlund und Helenius halt, der den Jackpot kriegt und da mitspielt und die halt gut ergänzt und jetzt auch den Game-Winner macht im Finale. Aber wenn du da auch mal in die Verteidigung schaust, klar, Mette, der spielt ewig lange schon in der NHL, der hat 2 Stanley Cups gewonnen, aber da ist jetzt auch nicht so dieser absolut herausragende Spieler mit dabei.
Ja, Miro Heiskanen ist nicht, ja, das stimmt.
Genau, ja, Miro Heiskanen ist nicht mit dabei, Jokke Haria, logisch, auch ein guter Spieler. Wille Heinola hat teilweise das Quarterback, das Powerplay-Quarterback, der ist gar kein Fulltime-Manager, der spielt teilweise bei den Manitoba Moose. Und trotzdem schaffen sie es, diese Spieler zusammenzubringen, dann so ein Lechton noch mit dabei, der in Europa spielt, da natürlich eine super Rolle spielt, aber gar kein NHLer ist. Und ja, einfach Mann, diese...
doch auch.
Ne? Genau, ja, genau. Diese Identität und auch die Spielweise und einfach zu wissen, okay, das macht einfach überhaupt keinen Spaß gegen die. Und die wissen einfach in jedem Moment, was sie machen müssen. Und die halten halt die Schweizer. Es ist die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, die Schweizer größtenteils aus dem Slot rauszuhalten und dieses Total. Tempo irgendwie in den Griff zu bekommen. Das hat sonst keine Mannschaft geschafft.
Ja, ich meine, das Spiel heute war knapp 70 Minuten und die Schweizer haben 22 Torschüsse gehabt. Ne? Die hatten die sonst mal gern schon irgendwie so nach 22 Minuten. Ne? Also ein bisschen übertrieben jetzt, aber... Also, dass die Schweizer zwischen 30 und 40 Mal aufs Tor schießen, ist ja überhaupt keine Seltenheit. Und heute nicht ansatzweise. Und man muss auch sagen, also leider werden diese Statistiken ja nicht mehr am Ende eingeblendet, aber zumindest habe ich sie mir zum letzten Mal notiert, als sie eingeblendet wurden. Und das war nach dem dritten Drittel. Und da waren Torschüsse 22-19 für Finnland und auch insgesamt Schüsse. Weil man könnte ja sagen, ja gut, Torschüsse ist ja auch immer so, geht der Puck dann rein oder geht der Puck aufs Tor oder nicht. Aber auch bei den normalen Schüssen war es 62-42 für Finnland. Also Finnland hat wirklich auch mehr für das Spiel getan, würde ich sagen. Und auch mehr Abschlüsse gehabt.
Finnland ist jetzt die einzige Nation, die sowohl bei Olympia als auch bei der Weltmeisterschaft eine Medaille geholt hat. Finnland ist wieder da, jetzt eben mit Bronze bei den Olympischen Spielen und jetzt Gold. Klar, die letzten Weltmeisterschaften seit diesem Doppelgold WM und Olympia 2022 war nicht so gut, immer im Viertelfinale raus. Aber jetzt ziehen sie wieder durch und holen sich die Goldmedaille und sind natürlich ein absolut verdienter Weltmeister. Nochmal also für die Schweiz ist es super bitter, dass sie jetzt zum dritten Mal hintereinander dieses Finale verloren haben. Aber wir brechen es einfach runter auf. Wenn du kein Tor schießt, dann kannst du es nicht gewinnen. Und du kannst jetzt auch wieder sagen, Cennoni spielt jetzt zum zweiten Mal hintereinander 60 Minuten lang zu null und kriegt halt dann einen rein, der halt passt einfach. Ja, aber der Torwart auf der anderen Seite hat halt seinen Shutout. Und so ist es leider im Sport. Also ich hätte es den Schweizern einfach auch wirklich gegönnt jetzt in diesem Jahr. Und ich finde auch nach dem Verlauf des Finals wäre es auch in Ordnung gewesen. Wäre schon okay gewesen, wenn sie Gold geholt hätten. Aber ja, Finnland, absolut verdienter Weltmeister.
Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Team aus Nordeuropa. Hier war ja vorher noch ein anderes Spiel, nämlich das Spiel um Bronze. Und das hat Norwegen gewonnen. Und ich dachte, Wahnsinn. Was ist denn hier los? Also ich finde, man hat den Kanadiern schon angemerkt, dass Bronze nicht unbedingt ihre Lieblingsmedaille ist. Das war so ein bisschen lustlos. Sie hatten ja fast gar keine Druckphasen, auch schon vorher nicht. Und dann führen die Norweger 2-0. Ja, das 2-0 war ein bisschen glücklich, aber trotzdem finde ich, war das jetzt nicht unverdient. Und eigentlich war das Spiel ja dann schon mehr oder weniger durch. Dann kommen die Kanadier nochmal zurück, machen ungefähr 2 Minuten vor Schluss das Tor, dann 7,4 Sekunden vor Ende. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt sind die Norweger gebrochen. Und ja, ich glaube auch, die Norweger dachten das selber. Wir haben mit Brandstedt Nygaard drüber gesprochen und der hat uns dann gesagt, also ich habe ihn gefragt, was war das denn bitte für ein Gefühl? Oder was war das für ein Gefühl? Keine Ahnung. Oder was hat er gedacht in dem Moment? Hat er denn noch an Sieg gedacht? Und er hat gesagt, am liebsten wäre ich in die Kabine gegangen. Also weil er ja auch die Erfahrung hatte aus dem Gruppenspiel, wo sie ja auch so kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen haben und dann sofort zu Beginn der Verlängerung das nächste Tor kassiert haben. Und er dachte, ja, könnte eigentlich wieder passieren. Aber ist nicht passiert, sondern die Norweger gewinnen. Und Henrik Haukeland, wie was hat er gemacht? Irgendwie 44 Paraden oder was? Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf. Aber auch wieder sensationell, ist ja auch zum Torwart des Turniers jetzt gewählt worden. Ja, schon stark.
Ja, und Noah Steen macht den Game-Winner. Tatsächlich hatte ich den dann auch in meinem All-Star-Team drin, weil ich gedacht habe, irgendwie muss ich die Norweger da auch noch natürlich irgendwie würdigen. Ja, ich hatte trotzdem Cinnoni als Goalie im All-Star-Team. Und Noah Steen, siebtes Tor in diesem Turnier, hat ja auch schon im Viertelfinale getroffen, da hat er sein sechstes Tor gemacht. Also auch von ihm natürlich ein super. Und insgesamt diese junge Generation der Norweger, die jetzt da daherkommen. Und da muss man wirklich auch mal sagen, um vielleicht nochmal ganz kurz auch einen Schlenker zur deutschen Mannschaft zu machen, auch für die nächsten Jahre, da gibt es schon so ein paar Mannschaften, die, die entwickeln sich echt ganz gut. Und das sind auch Teams, die Deutschland das Viertelfinale weiter streitig machen können, sowas wie Norwegen oder Lettland haben wir jetzt gesehen.
Absolut. Also, was interessant war, ich habe mit mehreren Spielern und darüber gesprochen, was denn da los ist im norwegischen Eishockey, weil ich meine, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der Verband war vor nicht allzu langer Zeit pleite und jetzt auf einmal kommt so eine Generation daraus und dann haben eigentlich alle immer das Gleiche gesagt, wir haben sehr, sehr gute Nachwuchstrainer. Unsere mitbesten Trainer bilden die jüngsten Spieler aus. Und deswegen haben die schon eine sehr gute Grundlage dann. Ne? Ja, das fand ich
ganz spannend. Haben wir gehört, ging es da um Finnland vielleicht in den letzten Jahren? Habe ich das da schon mal gehört?
Da war das Lieblingswort von mir, Regionentrainer. Ne? Ja. Übrigens hat der Trainer mir den gerade auch nochmal gesagt, weil ich nämlich auch nochmal gerade gefragt habe. Danach hat er auch gesagt, hat er auch noch was von diesen vielen Coaches, dass er nach jedem Turnier alle Coaches zusammenkommt, von allen Nationalmannschaften und alle gemeinsam tagelang das Turnier analysieren. Egal, ob es eine U18-WM ist, eine U20-WM, Männer, Frauen, völlig egal. Alle kommen zusammen, analysieren gemeinsam, wie sich die eigene Mannschaft entwickelt hat und wie sich das Eishockey insgesamt entwickelt hat.
Also lohnt sich auch da mal rechts und links zu schauen als DEB auf jeden Fall, was die anderen da vielleicht richtig machen und was da gut läuft und was die für Ideen haben. Soweit zu Gold, Silber und Bronze, aber was ziehen wir denn insgesamt für ein Fazit zu diesen zwei Wochen?
Oh, dass die Schweiz ein großes Eishockeyland ist, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Also klar, ich habe auch schon ziemlich viel Euphorie in Prag erlebt, ziemlich viel Euphorie damals in Tampere. Ist ja immer schön, wenn die Heimmannschaft weit kommt. Aber die Schweiz, die hat schon, da ist schon echt was gewachsen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass Leute sich freuen, wenn ihre Mannschaft bei der Weltmeisterschaft gut spielt. Das wäre ja in jedem Land so. Aber du siehst halt auch im Alltag relativ viel Eishockey. Du merkst ja einfach an der Halleninfrastruktur, was da in den letzten Jahren alles entstanden ist. Also es ist ja nicht nur Zürich und Fribourg, es gibt ja noch diverse andere Hallen, sei es irgendwie Ambri oder in Genf soll jetzt, glaube ich, was entstehen. In Biel ist die Halle nicht so alt. Also wahrscheinlich habe ich noch 10 Standorte vergessen. Also du siehst schon wirklich, dass hier extrem viel passiert und dass die Leute auch Bock auf Eishockey haben. Klar, jetzt auch Heim-WM, das verstellt natürlich den Blick, wenn ich jetzt wahrscheinlich einen Monat hier wäre, wäre das ein bisschen anders. Aber auch, wie groß das Medienaufkommen ist, ne? Jede Zeitung ist voll damit, du kannst den Fernseher einschalten, wenn du willst oder irgendwelche Streams, immer geht es um Eishockey. Der Fußballnationaltrainer wird bei so einer PK jetzt vor der Fußball-WM als erstes auf Eishockey angesprochen und sowas. Also hier ist schon echt eine Menge los.
Wobei das sich natürlich jetzt auch durch den Schweizer Erfolg extrem verstärkt hat. Ne? Also das ist Hand in Hand gegangen. Logisch, wir wussten vorher schon, dass das ein Eishockeyland ist, dass die Sportart groß ist in diesem Land. Aber so wie sich jetzt dieses Turnier einfach entwickelt hat für die Schweizer, so wie die gespielt haben und wie halt dann noch die Stimmung im Stadion war, ich glaube, das hat sich dann halt einfach, war einfach so eine große Welle, die immer größer geworden ist. Und dann hast du aber irgendwie, während diese Welle immer größer geworden ist, auch halt nochmal gemerkt, wie viel Wasser zur Verfügung ist, wenn ich mal in diesem Bild bleiben will. Ne? Also das Meer war vorher schon voll und dann ist die Welle halt groß geworden jetzt bei diesem Turnier.
Ja, und sie haben es aber auch halt gut gemacht, ne? Also sie haben jetzt, also na klar ist so ein Turnier immer auch der Wettbewerb der Nation und da schwingt immer so ein bisschen dazu Nationalismus, Patriotismus mit, aber ich finde, sie haben es jetzt gar nicht so übertrieben, aber sie haben zumindest irgendwie so eine auf so eine relativ charmante Art und Weise noch so ihre Kultur gezeigt. Ich meine, allein, dass das Maskottchen die eine Kuh ist, ne? Also normalerweise hast du irgendwie einen Adler oder einen Löwen oder einen Bären, also irgendwelche Tiere, die für sowas stehen wie Stärke oder so. Und da kommt ja einfach eine Kuh aufs Eis, die sie eine Kuhli nennt. Ne? Und das finde ich einfach so ein bisschen augenzwinkernd. Und dann gibt's ja immer einen Promi, der vor jedem Schweizspiel dann eine Kuhglocke dann so durch die Gegend schleudert, nennt man das so? Keine Ahnung.
Ja, Leute. Nennt man das, ja?
Läutet, genau. Und dann kam zum Beispiel auch Roger Federer auf einmal dahin und ist an der Kuhglocke und sowas. Ne? Also das haben sie wirklich schon gut gemacht und dann haben sie ja auch dieses Ritual, dass immer ein anderer Promi die Starting Six wurde, die ist in der Kabine bei den Schweizern. Also das hat auch hier irgendwie was mit den Leuten gemacht. Also weit über die Eishockey-Bubble hinaus. Ne? Da waren da, wie gesagt, auch Fußballer oder Sänger oder wie gesagt,
Roger Federer. Roger Federer, also Superstars des Sports natürlich mit Federer, Tennis und Odermatt, Skifahren. Also man muss auch schon sagen, dass die Schweizer auch in den letzten Jahren da übers Eishockey hinaus einfach absolute Weltstars hatten und weiterhin haben im Sport, natürlich vor allem im Wintersport. Aber ich finde es auch, dass sie das gut gemacht haben mit dieser Kuhglocke und dann natürlich auch noch das bei jedem Bulli dann zu Beginn, das
da kommt dann der Yoda. Genau. Und dann nachher dieses Lied hier vom Patent Ochsner, ne? Dieses Lied, was hier alle singen. Wie spricht man es aus? Venus vom Bümblitz? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Venus vom Bümblitz, ja genau. Ja. Und der Bandname auch ganz interessant. Ich habe das mal recherchiert bzw. gegoogelt. Also viel Recherche war gar nicht nötig. Ich glaube, das waren so Mülleimer, Patent Ochsner, das war eingraviert auf, ich glaube, Mülleimer waren es, die halt eigentlich in jedem Schweizer Haushalt irgendwie waren eine Zeit lang und deswegen das Patent dafür hatte die Firma Ochsner, deswegen haben die sich halt dann Patent Ochsner genannt, diese Band. Und ja, also ich finde auch, das war schon auch was fürs Herz, ne? Also dieses immer wenn die
dann nach den Spielen, Songs so mitsingen, ne?
Genau, ja, und nach den Spielen dann immer, dann standen da im Kreis und haben irgendwie so verträumt auch in Richtung Fans geschaut und halt auch geschaut, okay, wo ist meine Familie, wo sind meine Freunde, so und ab und zu reingewunken, ja, weil du gewusst hast, okay, es sind immer Leute auch natürlich im Stadion, die man kennt, denen man auch viel zu verdanken hat, ne, die auch einen unterstützt haben während der Eishockey-Karriere oder auf dem Weg dahin. Insofern war das schon immer so, das war schon sehr, sehr emotional und ich kann mich da in der Beziehung so tatsächlich nicht erinnern. Klar, es ist natürlich auch immer schwierig. Es muss dann auch die Gastgebermannschaft zu weit kommen. Aber dass das ähnlich war, also nicht mehr in Tschechien. Klar ist Tschechien da brutal abgegangen, als sie dann ihre Tore gemacht haben, die tschechischen Fans. Überhaupt keine Frage. Aber irgendwie so dieses, ja, ich nenne es jetzt wirklich mal romantische, das war dann nicht so. Das war also Eishockey, ja, Sport und Vollgas und natürlich überragende Stimmung in Tschechien. Und da werden die auch vor heimischem Publikum Weltmeister. Hier war es nochmal, finde ich, fast nochmal eine andere Ebene.
Ja, und ich glaube, in Fribourg war es sogar noch krasser. Es ist ein bisschen schade, dass ich da nicht hingekommen bin, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Aber wenn man so hört von Leuten, die in Fribourg waren, ich habe mit Ivo gesprochen, den kennen ja auch viele, Ivo Jevcik, und der war in Fribourg und hat gesagt, dass er in noch einer kleineren Stadt, vor allen Dingen auch noch eine Stadt, die vor ein paar Wochen zum ersten Mal Schweizer Meister geworden ist in ihrer langen Historie, da war natürlich Eishockey noch mehr ein Thema. Wirklich in jedem Laden hing irgendwas von der WM, sei es etwas Offizielles, sei es irgendwie ein Trikot oder jemand einen Schläger aufgehangen oder ein Puck hingestellt, sei es irgendwie ein Friseurladen, sei es eine Bäckerei, was auch immer es alles so für Sachen gibt. Und ja, du merkst halt richtig, wie die Leute da Eishockey leben. Und dann kam natürlich die Euphorie hinzu, wenn die eigene Mannschaft dann in der Vorrunde und so ein einziges Spiel verliert und dann zweimal 9-0 und Deutschland 6-1 weghaut und sowas, ne? Dann steigert das natürlich auch die Euphorie immer mehr.
Ja, wie würdest du das Ganze jetzt auch in der Stadt, also jetzt Fribourg war jetzt natürlich Thema im Stadion natürlich auch, aber wie würdest du auch sagen, in der Stadt jetzt in Zürich, im ganzen Land, wie war da die Weltmeisterschaft zu spüren?
Also schon sehr gut, ich war jetzt nicht im ganzen Land, ich war eigentlich die ganze Zeit nur in Zürich und man muss natürlich auch sagen, es war so ein bisschen wie so sommermärchenmäßig in Deutschland, weil hier einfach Wetter war, ne? Also hier war am Anfang, war es doch ziemlich verregnet und ziemlich grau so die ersten Tage, aber irgendwann gab es ja diesen Wetterumschwung, den ihr in Deutschland auch mitbekommen habt, dass hier einfach seit anderthalb Wochen durchgängig blauer Himmel und 30 Grad ist. Das heißt, die Leute haben auch Bock draußen zu sein und du siehst auch ohne Ende Leute einfach so in der Stadt, die sei es nur ein Schweiz T-Shirt, sei es irgendwie ein kleines Fähnchen, weil die ein Trikot anhaben oder sowas, ne? Und die Leute stehen einfach draußen vor den Läden. Überall läuft Eishockey. Ne? Also selbst in irgendwelchen ganz normalen Gaststätten, wo sonst vielleicht nicht Sport übertragen wird, hängen dann Zettel raus, alle WM-Spiele hier live und sowas und in Bars und überall. Die Fanzone, die ist so voll, die wird regelmäßig jetzt schon eine Stunde vor dem Spiel geschlossen wegen Überfüllung. Also das ist Wahnsinn, wie hier die Leute drauf abgehen. Und wie gesagt, liegt natürlich auch am Wetter, ne? Und dann hast du auch so Sachen wie, ich komme aus der Halle raus, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, vor ein paar Tagen, und dann stehen draußen einfach so Straßenmusiker vor der Halle und spielen einfach Lieder und die Leute bleiben stehen, packen ihr Handy aus und filmen das und singen mit und sowas. Also die Atmosphäre ist einfach geil, kann man nicht anders sagen. Was allerdings ein bisschen schade ist, es sind sehr, sehr wenige Fans von anderen Nationen hier. Also ich war ja bei den Deutschen sehr überrascht, dass so wenig da sind und ich weiß ja nicht, ob das nur was damit zu tun hat, dass die besten Turniere jetzt nicht so gut gelaufen sind. Es waren auch relativ wenige Letten oder Tschechen oder Slowaken, die ja sonst auch wirklich regelmäßig kommen und in großer Zahl kommen, waren hier. Liegt natürlich auch an den Preisen. Also Zürich ist ja mit die teuerste Stadt der Welt und selbst Schweizer Kollegen haben mir gesagt, als ich mich so ein bisschen über die Preise beschwert habe, die gesagt haben, selbst für uns, die nicht aus Zürich kommen, ist das hier alles nochmal 10-20% teurer als bei uns. Also es ist wirklich schon schweineteuer. Also wenn man nur ein Beispiel nennt, wenn du in ein normales Restaurant gehst und dir irgendwie ein stinknormales Abendessen holst, jetzt nicht super fancy, ganz normales Abendessen, da kommst du selten unter 25, 30 Euro weg, ne? Und dann bestellst du dir ein Bier 0,4, da bist du auch fast bei 10 Euro, ne? Also Das ist ein bisschen schade. Das war natürlich jetzt in Prag oder wo wir sonst in den letzten Jahren waren, immer ein bisschen entspannter. Da sind wir im Kollegenkreis auch häufiger mal abends dann ein Bier trinken gegangen oder was essen gegangen oder sowas. Oder man muss ja auch kein Alkohol trinken, kannst du was anderes trinken. Ne? Und das haben wir jetzt nicht so oft gemacht, weil es einfach nicht zu finanzieren war. Es ist einfach zu teuer hier. Und ich glaube, das hat auch ein paar Fans abgehalten. Und das muss man natürlich einerseits den Schweizer Organisatoren ankreiden. Andererseits kann man sagen, ist auch klug. Ich glaube, die haben relativ viele Tagestickets verkauft. Das heißt, an Tagen, wo die Schweiz gespielt haben, war dann auch das andere Spiel zu 90% mit Schweizer Fans gefüllt, weil die halt ein Tagesticket gekauft haben. Und ich mache den Fans keinen Vorwurf. Weißt du, wenn ich meine Mannschaft sehen will und die einzige Möglichkeit ist, dass ich ein Ticket für beide Spiele kaufe, dann kaufe ich das halt. Aber die haben natürlich da keine Stimmung für die jeweilige Mannschaft gemacht, also für die anderen beiden Mannschaften gemacht. Und dann saßen da halt eigentlich nur Schweizer rum, die schon Eishockey interessiert waren, aber die dann wie im Kino da rumsaßen, ihr Spiel angeguckt haben. Selbst gestern beim zweiten Halbfinale, dann bei Kanada gegen Finnland, gut, Kanadier sind ja eh meistens gar nicht vor Ort, aber auch Finn. Lass da mal 100 Finnen in der Halle gewesen sein. Ne? Ja. Also da war überhaupt keine Atmosphäre und das war ein bisschen schade. Irgendwann haben die Schweizer Fans angefangen, einfach Schweizer Lieder zu singen.
Ja, genau.
Ne?
Oder den Tornero. Ja. Da. Es war dann zwar nicht so laut, aber es war dann zu hören. Ja. Und also ich finde es gerade an diesem letzten Wochenende, wo du halt einfach die besten Spiele hattest mit Halbfinale, Spiel um Bronze und Finale, war halt bei den Schweiz-Spielen logischerweise komplett Bambule, das abgegangen ohne Ende und ich weiß nicht, wie viel Dezibel weniger dann die jeweils anderen Spiele waren, wo
das war gar nicht vergleichbar, das war fast wie Testspiele.
Ja, genau, ist irgendwie so ein bisschen, ja, fast schon Oper, ja, also oder Bibliothek, ja. Ja, das stimmt schon.
Ja, das war ein bisschen schade. Also sonst war schon wirklich gut und was man natürlich dann als Vorteil hatte, es gab natürlich auch viele Schweiz-Fans, die sich ein Ticket für den ganzen Tag gekauft haben, aber dann das Ticket für das andere Spiel loswerden wollten. Also da warst du dann zum Beispiel auch mal in der Lage, relativ günstig ein Ticket fürs andere Spiel zu kaufen. Das wusste natürlich im Vorfeld keiner. Also da waren Leute, die hatten jetzt, sag ich jetzt mal, die Ticketpreise waren davon einfach anständig billig. Sagen wir jetzt einfach mal fiktiv, die Karte hat 100 Euro gekostet und dann haben die für 50 Euro weiterverkauft, weil die halt nur ihr Spiel sehen wollten. Aber gleichzeitig der Schwarzmarktpreis für die Schweiz-Spiele ist dann ums Dreifache hochgegangen. Also gestern, ich habe extra nachgefragt, habe mich natürlich nicht als Journalist ausgegeben, sondern als potenzieller Käufer und habe vor dem Halbfinale der Schweizer...
Undercover, der Mann! Undercover, mal nachgefragt. Da hat er sich so ein Schnauzer angeklebt und so ein Cap aufgesetzt. Ja,
und hat gesagt, was wird's? Ne? Und dann hat der Kollege gesagt, 300 oder 300 oder wie die das ja aussprechen. Ja, das 300 hatte ich ja nicht vor. Also gut, ich musste kein Ticket kaufen, aber klar, die Schweiz-Spiele waren schweineteuer und alles andere wärst du relativ günstig reingekommen.
Ja, alles natürlich jetzt oder vieles sehr, sehr positiv zu dieser Weltmeisterschaft, aber war natürlich auch nicht alles positiv. Ich glaube, wir müssen schon auch noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Turnier der deutschen Mannschaft, das jetzt auch schon länger vorbei ist und dann, also vor ein paar Tagen haben wir noch überlegt, wie könnte es irgendwie klappen mit Rechnereien und wer muss alle Schützenhilfe leisten. Das ist natürlich dann auch nicht würdig irgendwie gewesen und das Turnier war natürlich nicht gut. Jetzt ist es immer so, wir haben natürlich den Quervergleich zu den Schweizern, wo die Stimmung so überragend war über das ganze Turnier. Logisch, die haben halt auch alles gewonnen, ne? In der Gruppenphase und dann in der K.O.-Phase durchgeflogen bis ins Finale rein. Bei Deutschland war es halt einfach so, du verlierst das erste Spiel gegen eine Top-Mannschaft mit Finnland und machst eigentlich gar nicht so ein schlechtes Spiel, aber bist eigentlich dann mit der Niederlage gegen Lettland schon mit einem Bein raus oder mit mehr als einem Bein. Und dann muss ich aber schon sagen, alles in allem auch nochmal diese Challenge zum 3:3, die ausgebliebene Challenge 3:3 gegen die USA. Also wir haben darüber diskutiert, ob du die jetzt nehmen musst oder nicht. Aber wie sich Deutschland da präsentiert hat, sowohl vom Selbstverständnis her, dann aber auch, finde ich, von der Stimmung im Team. Am Anfang hieß es, ja, die ist super, die Stimmung im Team. Ja, wir 10 von 10, wir haben ja richtig viel Spaß, eine tolle Mannschaft. Alle verstehen sich, bezweifle ich gar nicht, aber nach außen war das halt nicht zu spüren. Also es ist keine, und jetzt auch schon hinsichtlich der Weltmeisterschaft nächstes Jahr im eigenen Land, keine Euphorie da entfacht worden. Und das ist, finde ich, dieses Eishockey-Jahr, oder wir nehmen jetzt Olympia mit dazu, noch die letzte Weltmeisterschaft, das ist schon ein Einschnitt und ich finde eine Entwicklung, die man irgendwie stoppen muss.
Ja, und was mich so ein bisschen stört, ist, dass in der Nachbetrachtung so getan wird, als sei das halt der Lauf der Dinge, dass die deutsche Mannschaft das Viertelfinale nicht erreicht. Und grundsätzlich ist das natürlich so. Wenn jetzt alle Nationen in Top-Besetzung da sind, ist Deutschland in der Tat, so wie Christian Künast sagt, irgendwas zwischen 7 und 12. Wenn wir aktuell die Schweiz angucken, vielleicht sogar eher 8 bis 12. Aber was mich stört, dass so getan wird, als sei das irgendwie immer so gewesen und man hätte nie irgendwie höhere Ansprüche gehabt und das, was jetzt hier passiert ist oder letztes Jahr in Dänemark passiert ist oder bei Olympia passiert ist, irgendwie alles so Standard wäre. Und ich kann mal aus einem Interview zitieren, was Christian Künast 2021 natürlich, dem DEB selbst gegeben hat. Und ich zitiere mal nur mal eine Antwort. Und die lautet, wir sind nicht weit weg von der Weltspitze. Aber was heißt absolute Weltspitze? Das heißt, jedes Jahr konstant um Medaillen mitzuspielen oder im Vorfeld erwähnt zu werden. Wir sind den Schritt davor und diese Mentalität muss kommen. Jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir mehr als regelmäßig das vierte Finale. Jetzt wollen wir ins Halbfinale oder das große Ganze. Das ist der nächste Schritt, der kommen sollte. Und das ist auch möglich. Es wird noch länger dauern, bis man konstant sagen kann, man ist da. Aber das wäre so eine Vision, wenn man davon sprechen will. Man soll sich hohe Ziele setzen, die aber auch erreichbar sein müssen. Und ich glaube, es ist erreichbar. Vielleicht noch etwas weiter weg, aber erreichbar. Zitat Ende. Und wenn wir das jetzt vergleichen, was Christian Künast dieses Jahr gesagt hat, ja, wir sind halt 7-12 und mehr ist halt irgendwie nicht drin.
Und vor allem, man muss die Erwartungshaltung runterschrauben, genau. Und so getan hat, als würde die Erwartungshaltung von außen kommen. Wir haben jetzt dich gehört und er hat natürlich selber gesagt, dass die Erwartungen anders größer werden müssen. Insofern ist das, finde ich, einfach, das ist einfach nicht okay, dann zu sagen, ja, was erwartet ihr von uns so ungefähr? Wenn man selber einfach sich diese Ziele setzt, und ich meine, Powerplay 26, es ist 2026 und das Ziel war regelmäßig, um Medaillen zu spielen und dieses Ziel ist nicht erreicht. Also Powerplay 26 ist gescheitert. Es braucht ein neues Konzept und da muss einfach sagen, dieses Ziel hat die deutsche Mannschaft nicht erreicht, regelmäßig um Medaillen zu spielen. Es hat Ausreißer nach oben gegeben bei Olympia 2018, bei der WM 2023, 2021 auch im Halbfinale gewesen. Ja, aber das waren eben Ausreißer nach oben.
Ja, und was mich halt auch so stört ist, na klar, Turniere werden immer von hinten raus betrachtet und wenn man dann sagt, okay, Viertelfinale erreicht oder Halbfinale oder auch nicht, dann ist das immer so, dann steht das immer so absolut für das ganze Turnier. Aber ich finde, man kann ja auch durchaus mal gucken, was die Deutschen in den letzten Jahren so in Vorrunden gerissen haben. Und das war jetzt auch deutlich mehr als aktuell. Ich meine, du bist 21, bist du mit 12 Punkten Dritter geworden. 22 bist du sogar Zweiter geworden. Du hättest am letzten Spieltag sogar noch Erster werden können. Und auch 23 und danach, gut, also 23 hast du mit 4 Punkten Vorsprung das Viertelfinale erreicht. Also es ist ja nicht immer nur so, als sei die Mannschaft ganz glücklich irgendwie auf 4 da reingerutscht und hätte dann mal die Schweiz geschlagen oder dann im Halbfinale wie 23 Amerikaner, sondern die Vorrunden waren ja auch viel souveräner. Da hast du Lettland mal 8-1 weggeknallt oder Kasachstan oder sowas. Und davon ist die Mannschaft halt auch weit entfernt. Und das stört mich so ein bisschen, dass jetzt so getan wird, als seien diese einzelnen guten Jahre nur so Ausreißer gewesen und eigentlich ist der wahre Leistungsstand der, den wir jetzt oder letztes Jahr in Dänemark gesehen haben.
Abgesehen vom Sportlichen und ja von diesem Finalwochenende, es ist ja bei einer Weltmeisterschaft dann immer viel, viel außenrum, Sportpolitik über das Thema Russland und weitere Turniere, an wen die vergeben worden sind, haben wir in unserer Bonus-Episode schon ausführlich gesprochen, aber am letzten Wochenende ist dann ja immer noch einerseits die Pressekonferenz des IIHF-Präsidenten Luc Tardif und dazu ja auch noch Hall of Fame-Wochenende, wo du warst oder Hall of Fame-Tag, also da wird auch der Eishockeysport an sich nochmal gefeiert und Spielerinnen, Spieler, Funktionärinnen, Funktionäre geehrt und ausgezeichnet.
Richtig, und das war wieder eine ganz nette Veranstaltung, muss ich sagen. Ich finde, dieses Jahr war sie auch sehr prominent besetzt. Also wir können ja mal ganz kurz durchgehen, wer da war. Also es ist ja immer dann am Sonntagmorgen, am Finaltag, ist ja dann jedes Mal die Veranstaltung. Und dann werden immer 6-7 Leute halt in die Hall of Fame aufgenommen. Diesmal waren es Andres Ambühl, also ist natürlich auch mal mindestens einer von den Gastgebern bei. Andres Ambühl war natürlich prädestiniert dafür, jetzt aufgenommen zu werden. Patrice Bergeron oder Bergeron, wie man ihn auch immer aussprechen will, kanadische Legende und auch Triple Gold, bla 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 bla. Dann Casey Campbell Pascal, also eine der größten Spielerinnen überhaupt in der Vor-PWHL-Zeit. Niklas Kronwoll war da. Das war ganz witzig, weil das Video nicht angefangen hat, irgendwie zu laufen. Und dann mussten sie erst eine Minute warten und dann haben sie, jetzt haben wir das Video.
Hat er den Beamer umgecheckt, oder? Kronwoll hat
genau. Und dann wurde nochmal das von Casey Campbell Pascal gezeigt und dann ist Kronwoll auf die Bühne und hat das ganz cool aufgefangen nach dem Motto, hey, Glückwunsch, Casey, du bist zweimal geehrt worden oder so. Das war schon nicht schlecht. Dann war Ralf Krüger da, natürlich auch sehr interessant, ne, als Mensch, der natürlich aus Kanada kommen, viel in Deutschland, in Österreich drin, dann natürlich die Schweiz nach vorne gebracht hat. Der hat auch eine sehr emotionale Rede gehalten, muss man sagen. Klar, der ist ja an Parkinson erkrankt, das hat er jetzt nicht so explizit erwähnt, aber du hast das schon gesehen, dass er körperlich darunter leidet. Sehr emotionale Rede, fand ich richtig gut. Florence Schelling, auch sehr interessant, ne? Die Schweizer Torhüterin war da und Luc Tardif selber, es war ihm so ein bisschen unangenehm nach dem Motto, ich bin hier Chef des Ganzen und Chef des Komitees und wird jetzt hier in die Hall of Fame aufgenommen. Und Thomas Manek, der Österreicher, und ja, mit denen haben wir noch diverse Gespräche geführt, also das war schon eine feierliche Veranstaltung, muss ich sagen, und war auch gut gemacht.
Und welches Gefühl hast du bei diesen Spielern jetzt, vor allem bei denen aus Nordamerika oder auch Funktionären, Weil wir hatten ja Alexander Barkow auch gehört, der gesagt hat, also diese Weltmeisterschaft ist für ihn schon ein wichtiger Termin und für sein Land zu spielen ist schon wichtig und Weltmeisterschaften zu spielen. Und er würde sogar 5 Turniere spielen mit seinem Land, wenn es das gäbe. Ist das dann... Ich meine, es ist ja IHF Hall of Fame, das ist anders wie Nordamerika Hall of Fame.
Wobei die eine Sektion hat in der Hall of Fame in Toronto, ne?
Ja,
aber klar, es ist nicht die gleiche Veranstaltung. Klar.
Ist das ein Pflichttermin für die Leute oder hast du den Eindruck, wow, die freuen sich auch wirklich, dass sie da sein können?
Und nee, jetzt, die freuen sich schon wirklich. Ja. Also ich meine, die fliegen ja extra hier ein nach Europa für diesen Tag. Also klar, offiziell ist jetzt das ganze Wochenende, dann irgendwie noch Ehrengäste jetzt beim Finalspiel und sowas, ne? Aber das ist denen schon wichtig. Klar, gerade für die Nordamerikaner. Das Ding, das ist ja das, mit dem sie aufgewachsen sind. Aber bei den Frauen ist es wiederum ein bisschen anders, weil ja die Weltmeisterschaft immer schon gut besetzt ist mit den besten Spielerinnen. Und für die ist dann gerade dieses Finale gegen die USA natürlich mal ein ganz großes Ding. Und die reden dann eben nicht nur davon, ich habe irgendwie 2-mal Olympiagold gewonnen, sondern die sagen dann auch, ich habe irgendwie 8 Weltmeisterschaften gespielt und da 2-mal Gold oder 4-mal Gold geholt, was auch immer. Das merkst du denen schon an. Klar, für die Europäer ist es nochmal was anderes. Also Kronwoll hat dann auch gesagt, dass sein erster Traum natürlich nicht die NHL war. Sein erster Traum war, für sein lokales Team zu spielen. Das hat Thomas Warneck auch gesagt. Und der zweite Traum war dann irgendwie in die Nationalmannschaft zu kommen, vielleicht mal eine WM zu spielen, Olympia zu spielen. Flora Schelling auch. Flora Schelling hat das sehr schön erzählt, wie sie als kleines Kind mit ihren Eltern zusammen Olympia geguckt hat und hat gesagt, da will ich hin. Und da haben ihre Eltern irgendwie ihr gesagt, naja, das geht nicht. Das gibt's nicht für Frauen. Und hat sie gesagt, ja, ohne spiele ich ja bei den Männern mit. Ne? Also das war nicht echt witzig. Und irgendwann gab's dann halt natürlich die Frauenmannschaft. Sie hat da sogar Bronze geholt. Zur besten Spielerin des ganzen Turniers ausgewählt worden. Nicht nur beste Torhüterin, sondern sogar MVP und sowas. Also klar, diese ganzen internationalen Turniere bedeuten den Spielerinnen und Spielern doch deutlich mehr als den Medien und den Fans drüben bedeutet.
Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Thema World Cup of Hockey 2028. Da wird es wieder ein großes Turnier geben mit Best-on-Best-Hockey, 2030 bei den Olympischen Spielen dann wieder. Also es ist ja jetzt etabliert einfach auch von der NHL, dass die besten Spieler alle 2 Jahre ein Turnier spielen. Aber die Weltmeisterschaft gibt es ja trotzdem weiterhin. World Cup of Hockey 2028 im Februar, die Olympischen Spiele auch im Februar. Der Termin für die Weltmeisterschaft ist halt einfach Saisonende europäische Ligen, aber immer noch NHL Playoffs. Also der Stanley Cup ist weiterhin nicht vergeben. Es sind ein paar wirkliche Superstars da gewesen bei dieser Weltmeisterschaft, überhaupt keine Frage. Aber es war halt kein Best-on-Best-Turnier. Also da fehlen nochmal 13 bis 20 Finnen und eigentlich die komplette kanadische Nationalmannschaft bis auf 2, 3 Ausnahmen und die komplette amerikanische Nationalmannschaft bis auf 1 Ausnahme und bei den Schweden einen Haufen Spieler und bei den Tschechen und die Russen sowieso. Also das ist nicht das beste Eishockey zwischen Nationalmannschaften, was es zu sehen gibt bei Weltmeisterschaften.
Genau, und das könnte natürlich, ich meine, das ist jetzt immer schon so, aber die WM, finde ich, hat für sich immer funktioniert, so als europäisches Event für die europäischen Fans, für die europäischen Medien, für die europäischen Spieler natürlich auch. Aber die Frage ist natürlich, welche Zukunft hat dieses Turnier? Denn wie du richtig sagst, wenn 3 Monate vorher ein anderes Turnier stattfindet, hat so eine WM eine andere Wertigkeit. Ich finde, bei Olympia kann man immer noch sagen, gut, Olympia ist sowas Außergewöhnliches, da funktioniert eine WM trotzdem, sehen wir ja jetzt. Klar, sportlich ist das wahrscheinlich eine eher schlechtere WM, wenn wir das mit den letzten Jahren vergleichen, aber grundsätzlich funktioniert das Turnier. Aber wenn du bald den World Cup hast ab 28 und den wird es ja 32 dann wiedergeben, das wäre ja fest von überzeugt, weil die werden dann einen Haufen Kohle mit scheffeln. Da ist natürlich die Frage, was bedeutet das langfristig für die Weltmeisterschaft? Kann es die überhaupt noch jährlich geben? Also bis 33 wird es sie geben, denn so lange läuft der Vermarktungsvertrag zwischen der IIHF und Infront. Aber der muss ja auch irgendwann neu gemacht werden. Und da stellt sich die Frage, wird Infront nochmal so viel zahlen, wenn man mit der WM nicht mehr so viel Geld verdienen wird? Was macht die IIHF? Und heute war ja die Pressekonferenz heute Morgen mit Luc Tardif und da habe ich ihn genau das gefragt. Was ist denn, können Sie denn quasi garantieren, dass es danach auch nach wie vor jährlich eine Weltmeisterschaft geben wird, zusätzlich zu World Cup und Olympia? Und dann hat er erst so gesagt, also er hat es nicht so ganz genau beantwortet, er hat nur so gesagt, ja, es muss das Ziel sein, dass wir das weitermachen, weil wir brauchen dieses Turnier, was wir immer schon mal sagen, ne, um halt den ganzen Betrieb zu finanzieren, sei es die anderen Turniere, sei es irgendwelche Development-Geschichten, der sagt es auch, um auch die Schiedsrichter zu bezahlen und Schiedsrichter auszubilden, um alles Mögliche halt zu machen, ne, muss man das haben. Und dann hat er sowas angedeutet, wie, dass er es gar nicht so schlecht fände, wenn denn vielleicht World Cup und Weltmeisterschaft fusionieren würden in den Jahren, wo denn World Cup stattfindet. Dass also IIHF und NHL das Turnier zusammen ausrichten. Und ich hätte das aber nicht so ganz verstanden und bin dann nachher nochmal zu ihm hin, hab gesagt, Herr Tardif, habe ich das gerade denn genauso nicht verstanden? Sie wollen, dass WM und Olympia, WM und World Cup von NHL und IIHF ein gemeinsames großes Turnier werden? Und da hat er das geantwortet.
Ja. Okay. Yeah, because why not? If we get to co-organization, we organize in Europe, they organize, and so. But for them, they don't get used to share.
Yeah, obviously.
And but I don't give up because we made a lot of progress in their relationship.
Yeah.
To let them come in the Olympic. The kind of relationship we had, they said, "Oh, we want to come." I said, "No, we will decide if the conditions are there. If you come, that's not the same."
Yeah.
So we reach together and find a way to bring together possible way. So for the World Cup, we know how to handle that in Europe. They don't know our market. So I think without us, it will be difficult. They know. And if we bring their power and our experience in market for the benefit of all, both business, I can die happy.
Also, dann kann er auch glücklich sterben, sagt Luc Tardif. Und ich
habe nachher übrigens noch zu ihm gesagt, ja. Bitte nicht so schnell, ne? So freundlich war ich dann noch.
Man muss aber auch sagen, das war, finde ich, auch eine selbstbewusste Antwort, weil er auch gesagt hat, die kennen ja unseren Markt nicht. Und ich finde auch, wenn man so auch mit Vertretern der NHL, auch mit europäischen Vertretern der NHL spricht, da merkt man schon, okay, die denken manche Sachen überhaupt nicht zu Ende. Ja, die denken halt einfach von ihrer Perspektive aus. Und logisch ist Eishockey, funktioniert Eishockey in Europa ein bisschen anders und auch die Vermarktung davon. Und dann sagt er, okay, jetzt haben wir es geschafft, dass eben ja die NHLer wieder dabei sind bei Olympia. Jetzt gibt's diesen World Cup und er sagt tatsächlich, warum nicht dann, also wahrscheinlich dann alle 4 Jahre, einfach wenn der World Cup stattfindet, dass es dann eben ein Turnier wird und nicht losgelöst davon nochmal ein paar Monate später die Weltmeisterschaft.
Ja, was ich auch interessant fand, was er zu Olympia gesagt hat. Die NHL hat gesagt, wir kommen. Und hat er gesagt, nee, Kollege, wir entscheiden, ob ihr kommt. Also natürlich, also vielleicht hat er sich da und seine Organisation noch ein bisschen größer gemacht, als sie ist. Denn natürlich hat das letzte Wort die NHL. Aber ich glaube, ihm ist schon wichtig, schon zu sagen, dass die IIHF da nicht irgendwie in so einer Battle-Funktion ist, nach dem Motto, bitte, bitte kommt hier hin, sondern dass sie sich denken, Kollege, ihr macht ein Angebot und wir gucken dann, ob es funktioniert. Jetzt hat es natürlich funktioniert, ist auch klar. Aber die lassen sich jetzt auch nicht so komplett vor sich hertreiben. Ne?
Auf jeden Fall spannend, was da die nächsten Jahre passiert und wie sich das internationale Eishockey, die Turniere da weiterentwickeln. Ich finde, es ist grundsätzlich eine gute Entwicklung, natürlich jetzt wieder Olympia zu haben, ja, und einfach dieses Turnier zu haben. Ich meine, das hat der Februar gezeigt. Das war einfach überragendes Eishockey. Ich finde trotzdem auch, und logisch, vielleicht bin ich da jetzt so ein bisschen subjektiv, weil ich das Turnier jetzt auch wieder, die Weltmeisterschaft auch wieder kommentiert habe und wir müssen jetzt nicht irgendwie das da super negativ darstellen, aber es macht einfach auch Spaß, die Weltmeisterschaft zu kommentieren. Jetzt gerade diese Weltmeisterschaft, dadurch natürlich auch, dass es so erfolgreich war für die Schweiz, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht einfach. Und logisch, vielleicht noch ein bisschen mehr internationaler Flair, noch ein bisschen mehr internationale Fans. Das kann dann aber auch wieder passieren, wenn Ticketpreise und Unterkunft und Verpflegung und so wieder ein bisschen billiger sind als in der Schweiz in den nächsten Jahren. Aber das gehört irgendwie dazu. Und ich bin trotzdem weiterhin der Überzeugung, dass das einfach so der Abschluss in Europa, der Abschluss des Eishockey-Jahres ist. Und für viele einfach nochmal der Anlass, okay, ich schaue mir vielleicht auch ein Land an, ich schaue mir eine Stadt an und ich schaue Eishockey dazu. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Sportevent zu besuchen, sondern es geht darum, das ist in großen europäischen Städten, findet das statt, da hinzufahren und einfach zu sagen, okay, ich war da, ja, ich habe Eishockey gesehen, ich habe die Stadt aber auch gesehen, ich habe das genossen, es war ein Eishockeyfest. Also ich denke, es kann beides parallel funktionieren. Nur die Frage ist wirklich in den Jahren, wo World Cup ist oder Olympische Spiele, wie einigt man sich da und wie schafft man da einen Modus zu finden, dass es weiter noch gut funktioniert.
Ja, richtig. Und ich finde, das Label merkst du auch den Spielern an. Klar, vielleicht irgendeiner, der jetzt seine 11. Weltmeisterschaft spielt, der ist dann nicht mehr so aufgeregt. Aber gerade bei den kleineren Nationen, also du siehst ja wirklich so Szenen, wie Spieler dann nach dem Spiel an der Kanada-Kabine vorbeigehen und Sidney Crosby fragen, ob er einen Schläger für sie hat oder ob er ihren unterschreibt oder ein Selfie macht oder was auch immer. Also das ist ja auch für solche Leute was wirklich Besonderes, mal gegen diese Weltstars zu spielen, die sie wirklich sonst nur von Bildschirmen kennen oder wo auch immer her. Ne? Und ich finde, das muss auch aufrechterhalten werden. Klar, mit World Cup in einem Jahr oder im selben Jahr wird schwierig. Ich fände sogar die Idee ganz nett, wenn man das fusionieren würde. Wobei ich auch die Aussage von Tardif interessant fand, they're not used to share. Also sie sind nicht daran gewöhnt, ihr Geld zu teilen. Darum geht's ja. Und natürlich geht's bei der NHL, bei dem World Cup vor allen Dingen um Geld. Also ich glaube den NHL-Leuten sogar auch, dass sie den Spielern was Gutes tun wollen. Weil wir wissen ja, die wahre Initiative für den World Cup ging von den Spielern aus. Und trotzdem geht's natürlich um Geld. Und die NHL ist nicht so gut darin zu sagen, hey, wir nehmen hier auch fiktiv jetzt gesagt 100 Millionen ein und IHF, hier sind 30 für euch, ne? Sondern hier sind 100 für uns und ihr könnt gucken, wo er bleibt. Das ist ja eigentlich die NHL-Regel. Mal sehen, ob man sich da irgendwie einigen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wird dieser World Cup, falls er denn wirklich irgendwann mal mit der NHL oder mit der Weltmeisterschaft fusionieren würde, ist das dann auch vielleicht auch mal ein bisschen mit mehr Vorbereitung? Weil das war ja das, was mich bei Olympia ein bisschen gestört hat. Einerseits, ja, du hast die besten Spieler der Welt, alle auf einem Haufen, aber kein einziges Testspiel. Die kommen da eingeflogen, spielen, fliegen sofort wieder zurück. Also mal so, zumindest mal so eine Woche Vorbereitung, noch so ein, zwei Testspiele, dass das sportliche Niveau dann noch besser wird. Das fände ich mal ganz schön.
Ja, und wenn es dann wirklich... Ein World Cup ist der vielleicht dann in den Jahren mit der Weltmeisterschaft irgendwie fusioniert und dann einfach ein bisschen größer ist jeweils, dann kannst du auch sagen, du hast in Europa einfach mehrere Städte, die das ausrichten. Ne? Du hast nicht nur Prag, sondern hast dann vielleicht in Deutschland, ja, Berlin, Mannheim, Düsseldorf, Köln, München, je nachdem, wo es halt dann ist, mit dabei. Du hast vielleicht London mit dabei in England. Ja? Du hast vielleicht dann auch mal natürlich auch so Eishockey-Nationen da mit dabei, aber vielleicht auch mal natürlich irgendwie Zürich, ja, oder Fribourg oder was auch immer. Also top-europäische Eishockey-Nationen, aber vielleicht auch mal Eishockey-Nationen, wo vielleicht noch nicht so überragend Eishockey gespielt wird, aber die ja vielleicht trotzdem einen Markt bieten, ja, wo das Ganze dann doch auf Interesse stößt. Und das ist vielleicht dann die Entwicklung der nächsten Jahre.
Ja, London wäre der absolute Traum. Also wäre auch nicht weit weg von Nordamerika. Also klar, schon weit weg als jetzt, weiß ich nicht, in der Osten von Kanada ist, vom Westen von Kanada. Aber trotzdem, ich fände London wäre überragend. Da gibt es eine Halle, die Stadt bietet genug Infrastruktur. Wunderbar.
Stockholm,
Helsinki. Stockholm auch, ja, und natürlich auch Helsinki, ne, oder Tampere, oder da machst du komplett in Riga, auch eine schöne Stadt, ne, also ist auch alles möglich, ganz klar.
Viele Optionen. Das war also unser ausführlicher Blick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026. Wir weisen euch nochmal hin auf das Crowdfunding, das jetzt noch ein paar Tage läuft. Klar, da geht es um die Bonus-Episoden, die ihr hören könnt. Da geht es aber auch darum, einfach diese Arbeit zu unterstützen. Es hat wieder funktioniert, finden wir auch gut. Das hat die letzten Jahre immer funktioniert, das hat auch bei Olympia funktioniert. Das Einzige, was ich halt immer sage, ist, es sind immer so die gleichen 150 oder so, die das unterstützen. Ja. Das ist cool, dass die dann auch mit mehr dabei sind, mit 20, 30, 50 Euro, teilweise 100 Euro, was ich tatsächlich positiv verrückt finde, aber ich finde es auch gut, dass ihr das macht. Andererseits finde ich auch, es gibt einen Haufen, die das hören und anscheinend auch gut finden, weil sonst würden sie es nicht hören und dann, wenn es euch nicht 5 Euro wert ist, dann muss ich halt nochmal sagen, ihr finanziert damit unsere Arbeit oder würdet die finanzieren. Andere machen vielleicht auch Podcasts, aber da stecken halt Sponsoren dahinter oder Geldgeber und die haben wir einfach nicht. Wir haben uns dafür entschieden, dass Crowds gefundet zu machen, also mit vielen kleinen Beträgen von unseren Hörerinnen und Hörern und wir stehen da auch weiterhin dazu, weil wir wissen, wir können dann auch unabhängig sein, wir können kritisch sein, wir können das erzählen, was wir wollen, einfach in diesem Podcast und es wird von keinem vorgegeben oder wenn ich sagen, dass andere irgendwie einen Maulkorb geben, überhaupt kein Ding, aber hier wird das erzählen, was einfach Sache ist und das wird auch weiterhin so sein und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt und
genau, jeder, also natürlich immer im Rahmen, wenn ihr es könnt, ne? Wir wollen jetzt nicht, dass irgendeiner einen leeren Kühlschrank hat, weil er uns Geld überweist, ne? Jetzt nicht falsch verstehen, ne? Aber wer es kann, freuen wir uns über jeden und jede, die uns unterstützen.
Ein letztes Danke nach Zürich.
Ja, wunderbar. Ich muss schnell die Sachen packen und morgen früh geht der Zug zurück nach Düsseldorf. Wird auch Zeit, ehrlich gesagt, so schön es hier war. So, ich war ja dieses Jahr echt schon viel unterwegs. Ne? Ich war in Mailand 3 Wochen fast jetzt hier, fast 3 Wochen. Ne? Ich war noch privat in London, ich war noch privat in Bologna unterwegs. Also boah, ich muss noch mal ein bisschen durchatmen, ehrlich gesagt. Und die DEG-Saison war auch nicht so unanstrengend. Also deswegen eine kleine Pause brauche ich jetzt auch langsam mal. Also klar, wir haben jetzt noch Stanley Cup-Finale, aber dann ist es doch gut, sage ich mal, ne, für die Eishockey-Saison 25-26.
Ja. Und auch für die 10 Minuten Eishockey in den nächsten Tagen. Es wird weiterhin was kommen, vielleicht nicht jeden Tag. Ich bin auch mal jetzt ein paar Tage im Urlaub, dann auch nach dieser Weltmeisterschaft. Und wir schauen, dass wir wieder was liefern, vielleicht nicht jeden Tag. Wir schauen dann auch noch, also ich will auch noch ein bisschen auf die Kader der DL-Clubs schauen. Vielleicht können wir das ein bisschen ausweiten in diesem Sommer und auch auf die DL2-Clubs schauen. Aber jetzt ist dann noch Stanley Cup-Finale und dann ist auch mal gut mit der Eishockey-Saison, aber wir haben auch Bock auf die nächste Saison. Bisschen durchatmen und dann geht's weiter.
So ist das.
Danke, Herr Schwickerath.
Danke an Christoph Fetzer und danke an alle, die es hören, unterstützen, weitererzählen. Vielen, vielen Dank.